Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas.
Ein saftiges Servus, Grüezi und Hallo zu einer neuen Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Jonas und wie es bei uns so schöne Tradition hat, sind wir im Podcast natürlich nicht alleine. Deshalb habe ich mir heute den geschätzten Kollegen Daniel eingeladen. Moin, moin.
Moin, Jonas. Good day.
Good day, ja, wir sprechen heute auch über meinen Lieblingsspieler der Seahawks, Michael Dixon, den alten Australier. Mir wurde ja mittlerweile diese Begrüßung verboten, deshalb
deswegen habe ich sie gemacht.
Ja, siehst du, genau, damit triggerst du die anderen dann direkt. Nein, wir haben heute ein randvolles Programm und deshalb würde ich einfach sagen, starten wir ohne jegliche Ansätze, die ich gerade besprochen habe oder die ich gerade gesagt habe, einfach mal in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Denn da kommt gerade ganz anders als in der bisherigen Podcast-Tradition eine Breaking News vor der Aufnahme rein, die wir jetzt natürlich hier brandheiß aufnehmen. Die Seahawks haben nämlich einen Trade durchgezogen und zwar geben sie Cornerback Michael Jackson an die Carolina Panthers ab und holen dafür eine Linebacker und zwar Michael Barrett. Wir erklären jetzt mal, wer das ist. Er ist nämlich ein Rookie, also wurde dieses Jahr gedraftet in der 7. Runde an 240. Stelle. Und das Interessante ist, der kommt von Michigan, also von den Wolverines. Er war insgesamt 5 Saisons da, unter anderem auch im Jahr 2021. Sprich, er kennt Mike McDonald als Defensive Coordinator. Ist nach seinen 5 Jahren, wir haben uns da so eben mal eingelesen, der Spieler, der mit den Wolverines am meisten Spiele in Team History gewonnen hat, also hat er ordentlich gespielt und jetzt ist der junge Mann 24 Jahre alt, 1,83 Meter groß, 104 Kilo schwer. Daniel, ich sehe da irgendwie, dass Mike McDonald so ein Linebacker-Typ hat, kann das sein?
Ja, ich habe gerade eben ESPN angeworfen und habe mich einmal durch die Seahawks-Linebacker geklickt. Also, du hast gesagt 1,83 und 108 oder 104 Kilo. 1,83, 104 Kilo. Das ist in Inches und Pounds, weil ich jetzt keine Lust habe, es umzurechnen. 6 Feet und 239 Pound. Und dann reden wir auch gleichzeitig über jemanden wie, na gucken wir mal, was hat denn McDonald bei den Ravens spielen lassen? Patrick Queen. 6 Feet, 232 Pfund. Roquan Smith, 6'1", 230 Pfund. Tyrese Knight, der frisch gedraftet worden ist 6'0", 233 Pfund. Und zum Beispiel, weiß ich nicht, Jerome Baker, der ist von den Dolphins gekommen. 6'2", 232 Pfund. Und ich habe auch noch nachgeguckt, die perfekten Measurements eines Linebackers laut NFL-Durchschnitt sind 6'1", 242 Pfund. Also er ist selbe Größe, das ist alles so, wie man das gerne anscheinend hätte. Aber ja, so, keine Ahnung, 3-4 Kilo sind sie alle leichter als der normale Durchschnitt. Und das ist ja etwas, was man jetzt ja von McDonald eigentlich kennt, einen eher sportiver, dynamischer Linebacker-Typ als wirklich so ein ja komplett ausgebautes Muskeltier.
Auf jeden Fall. Und du hast, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen die Twitter-Maschine angeworfen und noch mal geguckt, was die Seahawks denn für einen Spielertypen kriegen. Kannst du noch mal drauf eingehen und unseren Hörern und auch mir mal so erzählen, was Herr Barrett denn so mitbringt?
Ja, also Herr Barrett, erstmal, vielleicht kennt ihn ein oder die anderen, Matty F. Brown, das ist ein Seahawks-Defense-Guru auf Twitter, der hat die Pete Carroll-Defense von oben bis unten auswendig gelernt. Hat sich auch bei der Mike McDonald Defense reingefuchst und hat auf den Trade reagiert mit, dass er mit seinem Podcast-Kollegen, die haben auch einen Podcast, eigentlich Junior Colson-Tape angucken wollte und besprechen wollte. Und am Ende des Tages haben sie halt einfach 30 Minuten über Michael Barrett gesprochen, der aber siebenrundig war. Ja, also sie haben sich da anscheinend in jemanden verliebt und er ist sehr glücklich darüber, dass er jetzt am Ende des Tages doch noch zu den Seahawks gekommen ist. Für ihn war das ein ganz klarer Tag-3-Kandidat für Seattle und jetzt über Umwegen ist es ja da doch noch passiert. Ja, Mike Barrett ist nicht nur bei den Linebackern in der Defense zu Hause, sondern ich habe gerade eben einfach mal schnell bei YouTube den Namen gegoogelt. Ich meine, ein Siebtrunden-Pick, das sagt mir jetzt auch nichts und dir ganz sicherlich auch nicht.
Nein.
Im ersten Moment. Und ja, Draft-Highlights, ne? Ist ja alles immer mit ein bisschen
Vorsicht zu genießen.
Ne? Muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich sowas anschaut. Aber er spielt auch Special Teams und da meistens dann in solchen Sachen, ja, irgendwelche Fake-Punts oder sowas, ja, wo er dann den Ball bekommt und durch die Mitte geht oder er hat auch Punt-Return oder Kick-Return gemacht anscheinend. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann gebt einfach Michael Barrett bei YouTube ein und dann schaut ihr euch 2024 NFL Draft Highlights Linebacker Michael Barrett für Michigan Football beim Big Ten Network an. Ja, wichtig, weil jetzt kommt ein Timestamp bei Sekunde 33, also wirklich ganz am Anfang, fliegt der durch die gegnerische Offensive Line und zerledert. Also Jonas, du hast es gesehen. Das war
gerade fast das Glas aus der Hand gefallen.
Das war absoluter What the fuck im Moment. Er schießt da durch und knallt den Quarterback komplett in ein anderes Universum. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, diesen einen Schnipser da jetzt gerade zu sehen. Und wenn das ist, was man von ihm erwarten kann, ja, dann gibt's halt auch noch Blitzing Upside. Das ist ja auch nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Und wir werden da, was das so die Roster-Konstruktion angeht, da werden wir natürlich gleich auch noch drauf eingehen, weil unser Thema der Woche, nur mal so ein kleiner Spoiler, ist natürlich unsere Roster-Predictions. Wir schauen einfach mal drauf, okay, wer könnte es denn ins 53-Mann-Roster schaffen? Wer es auf jeden Fall da reinschaffen wird, deshalb nochmal ein Übergang zu einer anderen News, ist Center Connor Williams, den die Seahawks vor einer Woche als Free Agent von den Miami Dolphins geholt haben. Oder er war vorher bei den Dolphins, spielt jetzt in Seattle. Jetzt sind unter anderem auch die Vertragsdetails raus. Er hat ja einen Einjahresvertrag unterschrieben für $6 Millionen. Da sind 1,2 Millionen Dollar Base Salary voll garantiert. Dann gab es noch einen Signing-Bonus von $1.75 Millionen, der ist auch voll garantiert. Und dann gibt es noch so ein paar Incentives, 1 Million, wenn er gewisse Spiele spielt oder eine gewisse Anzahl von Spielen spielt. Dann gibt es noch Incentives, also die wahrscheinlich auch an Leistung geknüpft sind, das sind auch nochmal 2 Millionen und am Ende hat er ein Cap-Hit von knapp 3,3 Millionen dafür, was er theoretisch liefern kann als Center. Ist das, glaube ich, ja, kann man das so mitnehmen. Eine andere News, die Seahawks waren natürlich unterwegs in der letzten Woche, haben ganz anders als unter Pete Carroll zwei gemeinsame Trainingseinheiten mit einem anderen Team absolviert, in dem Fall mit den Tennessee Titans. Und in Nashville hat am ersten Tag hat die Seahawks Defense gegen die Titans Offense, also die Starter waren am Start, Wortspiel, so ein bisschen gestruggelt, gerade die O-Line in der Mitte der O-Line hatte Probleme gegen die Titans Defense um Jeffrey Simmons. Am zweiten Tag
ist ja jetzt mit Connor Williams gelöst, ne?
Wollen wir das festhalten? Ja, genau, wir hoffen es natürlich. Also auch da hat Connor Williams nicht viel gemacht. Der ist mitgeflogen. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat noch nicht mal Bälle gesnappt, er hat nur die Snaps gefangen beim O-Line Practice. Also viel
ich glaub, hat er nicht gemacht. Die ersten Sachen, die man jetzt von ihm irgendwie gesehen hat, waren jetzt 2-3 Bilder, die auf Twitter oder bei den Seahawks halt rumgegeistert sind. Die sind von gestern oder vorgestern oder so. Also da hat er das erste Mal wirklich irgendwie im Training teilgenommen.
Genau, ohne Knee Brace gegen Byron Murphy unter anderem auch und ja, hat ja gesagt, dass er gerne oder dass er da eigentlich sieht, dass er in Woche 1 spielen kann. Da schauen wir mal. Ja, am zweiten Tag des Trainings sah die Seahawks dann deutlich besser aus. Insgesamt gab es 4 Picks. Rick Woolen gab unheimlich gutes Tape gegen die Titans Receiver, also auch gegen die Starter, der sah gut aus. Jake Bobo mit guten Catches. Das Wichtigste, keine wilden Schlägereien. Viel Trash-Talk, unter anderem mit Jamal Adams und Quandre Diggs.
Ja, das mit den Schlägereien.
Ja,
Das mit den Schlägereien hat mir viel Geld gespart.
Ja. Ich glaube, die Woche davor waren es irgendwie bei den Lions und den Giants, die haben sich ordentlich geprügelt. Da hat, glaube ich, jedes Team irgendwie $100,000 Strafe zahlen müssen oder so. Also,
ja, das hat nichts. Richtig, das hat den Seahawks auch viel gespart, aber nein, es hat mir persönlich viel Geld gespart. Ich habe mit jemandem von der Titans-Fanbase eine Wette laufen gehabt. Das Team, was die meisten Schlägereien anfängt, derjenige schmeißt jeweils für eine Schlägerei 5 Euro in den Pott und das geht dann, weiß ich nicht, an Gewaltprävention gegen Frauen oder so. Okay. Es ist nichts zusammengekommen. Das war also auf der einen Seite gut für mich, aber eigentlich auch nicht so geil.
Genau. Aber ja, sehr gut. Auch nochmal ein gutes Fazit davon.
Ja.
Und eine Sache, die es noch gab, etwas schwerer verletzt, hat sich scheinbar Pharaoh Brown, der wurde auch mit einem Kart vom Feld gefahren, hat wohl eine Fußverletzung, so wie es Mike McDonald sagte. Ist jetzt auch in Behandlung, hat ein paar Videos auf Twitter gepostet und sagt aber selbst auch, dass er für Woche 1 bereit sein sollte. Wir werden sehen. Ja, die Titans, Trainings gegen die Titans haben natürlich auch in die Überleitung zum zweiten Preseason-Spiel der Seahawks geführt, am Samstag gegen die Titans. Da haben sie 16-15 verloren, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Sam Howell in der ersten Halbzeit wirklich super gespielt. In der zweiten Halbzeit habe ich so ein paar Flashbacks, so 2023, gekriegt. Sehr schlechtes Tackling. Die Defense hat irgendwie, ich glaube, mit 5 Flaggen irgendwie Drives der Titans verlängert. Die Offense mit PJ Walker war sehr uninspiriert. Ich glaube, du hast dir das auch ein bisschen angeschaut. Klar, spielen dann so Spieler, die es eigentlich am Ende nicht in den Kader schaffen, gerade so in der zweiten Halbzeit. Deshalb sollte man das nicht überbewerten. Hast du trotzdem irgendwie Sorgenfalten oder sagst du dir, ja gut, Preseason abhaken?
Nee, gerade dann das, was du meintest mit das Tackling war scheiße, es hat dann überhaupt irgendwann nicht mehr gepasst. Das war ja gerade im zweiten Spiel, zweite Halbzeit oder spätere zweite Halbzeit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das zum Beispiel auch Playcalling von Aiden Dirty und nicht unbedingt von Mike McDonald. Aber was man da jetzt reinliest, ist eine andere Angelegenheit. Ne? Da wird halt ein paar Sachen ausprobiert, da werden ein paar Sachen ausprobiert und es sah halt sehr so nach dem aus, was man von Hurt oder auch von wie hieß er denn jetzt? Siehst du, KNJR. Ken Norton Jr.
So. Ja.
Was man von den beiden halt kannte, ja, also schlechte Assignments, da
softe
wurde
Defense.
Ja, absolut softe Defense, da wurde einfach gesehen, dass die tiefen Bälle nicht zugelassen werden, aber alles andere war wurscht. Und ich meine, das kann man ja auch mal ausprobieren und wie das so aussieht und was man davon vielleicht mitnehmen will und was nicht. Es geht ja in der Preseason um Spielerevaluation und um auszuprobieren, was funktioniert und was nicht funktioniert an Spielzügen und dementsprechend würde ich sagen, passt das.
Genau, ja, denke ich auch. Auf das letzte Preseason-Spiel gehen wir gleich am Ende nochmal ein. Und wie gesagt, wir haben schon ein bisschen gesprochen, weil es gab News und der Hauptteil kommt aber jetzt. Wir gehen ins Thema der Woche und zwar die Roster-Cut-Predictions für das Roster der Seahawks in diesem Jahr.
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Genau, und da kommt dann auch direkt der Hinweis von mir. Wer auch mal ausprobieren möchte oder sich seinen Seahawks-Roster zusammenstellen kann, kann das natürlich bei uns im Haus quasi tun. Denn wir haben das Ganze hier auch zusammengestellt mit der Hilfe unseres Roster-Simulators, der jetzt auch mittlerweile brandaktuell ist. Nur Michael Barrett ist jetzt noch nicht drin, weil das war ein bisschen kurzfristig. Aber zum Beispiel Connor Williams könnt ihr da auswählen. Wenn ihr den finden wollt, unter roster.germanseahawkers.com. Da ist der Simulator. Da könnt ihr euren 53-Mann-Kader so oft zusammenstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt den auf Social Media teilen und Takes dazu zu einsammeln oder eure Takes dazu geben. Und anhand dessen haben wir dann auch hier so dieses Roster zusammengestellt, was jetzt in den nächsten Minuten folgen wird. Aber bevor wir da reintauchen, Daniel, ich habe das mal so State of the Seahawks Roster, also die aktuelle Qualität des Seahawks Roster genannt. Wie sieht's denn so mit der Tiefe auf verschiedenen Positionen aus? Gibt's da Positionen, die uns Sorgen machen, oder sind wir eigentlich so die Seahawks da ganz gut aufgestellt?
Also ich würde sagen, jetzt gerade ganz frisch ist die Cornerback-Gruppe geschrumpft, aber die war ja generell sehr tief. Also ich glaube, wir hatten 9 Cornerbacks oder so auf dem Roster, also jetzt gerade im 90er. Und ich denke, also so richtig Probleme wird man da jetzt auch mit der Tiefe weiter nicht bekommen. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist natürlich zu schauen, wo wir bei Cornerback sind. Mike Jackson hatte ja nur einen Jahresvertrag und wir haben getradet mit einem Rookie, also haben wir jetzt im Endeffekt einen 4-Jahres-Vertrag uns geholt, falls er so lange bleibt. Das will ich gerade einfach nur nochmal einstreuen, weil mir das gerade aufgefallen ist.
Auf jeden Fall, ja. Also guter Value-Trade auch.
Ja, die Panthers haben im Endeffekt jetzt einen eventuell Starter für die Saison und wir haben ein Experiment. Das ist ja, ja, ansonsten an Tiefe. Also Wide Receiver können wir uns auch mit zuwerfen. Tight End ist natürlich jetzt ein bisschen geschrumpft worden durch die Pharaoh Brown-Geschichte und Noah Fant ist ja, glaube ich, auch noch ein bisschen angeknackst. Also da stehen wir im Moment nur mit Tyler Marbury und Brady Russell, glaube ich, im Training. Und eigentlich fehlt da derzeit, dadurch, dass Pharaoh Brown raus ist, wirklich so ein richtiger Blocking-Tight End, der das macht, was Will Disley sonst die Jahre über gemacht hat. Und ich glaube, dass das schon interessant ist für
Daniel Ryan Grubb Offense. Ja, wir gehen da drauf ja gleich auch nochmal ein. Es gibt ja noch einen AJ Barner, der
richtig,
genau das.
Den habe ich unterschlagen.
Genau. Das wären auch so die eine Position, wo ich gesagt hätte, ja, könnte vielleicht ein bisschen eng werden. Die andere, aus meiner Sicht, Linebacker auch. Da haben die Seahawks jetzt was getan. Das sehe ich jetzt so ein bisschen positiver. Und wir haben jetzt so ein bisschen über die Roleplayer gesprochen. Dann gibt's natürlich auch noch einige Starter, auf die sich die Seahawks verlassen. Und auf die wir uns natürlich auch freuen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen nach vorne schaut, vielleicht so Richtung Playoffs, weiß keiner so genau. Meinst du, dass die Seahawks im Moment genug, ich hab's mal, Star Power haben, Qualität haben, um so einen Playoff Run zu starten?
Naja, ich glaube eigentlich schon. Die Offensive Line ist halt, wie es aber eigentlich immer der Fall ist, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen dürr. Ja, gut, Center nimmt man jetzt normalerweise nicht 20 mit, sondern eher nur so 1, maximal 2 ins Team und würde den ansonsten aus dem Practice Squad irgendwie hochholen oder jemand anderen rotieren lassen. Guard ist so eine Sache, wo du durchspielen wirst. Also da wirst du halt Rotation drin haben. Da sind ja jetzt auch 2 Rookies mit dabei, mit Christian Haynes und Satau Laumea, wo es fraglich ist, wie viel Spielzeit die bekommen, ob Christian Haynes vielleicht jemand wie Laken Tomlinson oder Anthony Bradford als Starter ablösen kann und dadurch dann die Rotation nochmal anders aussehen könnte. Tackles sind eigentlich ganz, also sind ordentlich viele da. Die Frage ist, sind die auch qualitativ gut? Da ist ja immer noch Abraham Lucas verletzt. Und ansonsten Playmaker. Ja, also Running Back sehe ich eigentlich erstmal kein Problem. Da ist ja interessant, wer der dritte Running Back wird, ob es Holani oder McIntosh ist. Aber da sprechen wir gleich ganz bestimmt noch drüber. Wide Receiver habe ich ja gerade eben schon gesagt. Also damit können wir uns wirklich zuwerfen. Metcalf, Tyler Lockett ist immer noch da, Jackson Smith und Jigba ist da, Jake Bobo, der meiner Meinung nach wieder das Team machen wird. Richtig. Laviska Shenault wird, glaube ich, auch das Team machen, alleine schon wegen der Return-Fähigkeiten. Und dann hast du da trotzdem noch genug Tiefe, die dahinter steckt. Und auf der defensiven Seite haben wir es gerade eben angesprochen. Linebacker war fraglich. Aber Star Power kannst du da halt auch nicht unbedingt drüber sprechen. Die Rotationstiefe der Defensive Line und der Defensive Backs ist halt verdammt tief und mit viel Qualität gefüllt. Und das ist halt etwas, da ist uns sonst immer irgendwer weggebrochen, wenn es kein Running Back war, war es irgendwie wirklich ein signifikanter Starter in der D-Line oder bei den Running Backs, was man nicht mehr auffangen konnte. Und auf der defensiven Seite habe ich da auf jeden Fall keine großen Bauchschmerzen, dass wir da in Riesenprobleme kommen werden.
Sehe ich ähnlich, auf jeden Fall. Und ja, wie das Ganze auszusehen hat oder aussehen könnte, du hast da ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen gerade, schauen wir uns jetzt wirklich mal in der Tiefe an. Und ich habe mich heute dazu entschieden, dass wir das gute Pferd mal von hinten aufzäumen, weil normalerweise sprechen wir als Letztes über die Special Teams. Das ist auch immer nur ein ganz kleiner Teil, wird jetzt auch ein relativ kleiner Teil sein, weil es sind am Ende nur 3 Spieler. Also für alle, die sich das anhören, ich habe das so durchgerechnet, dass es genau 53 Spieler sind. Also es wären jetzt die Spieler, die wir nennen, plus 1-2 Spieler, die man austauschen könnte noch, kommen wirklich auf 53. Das ist so unsere finale Prediction. Und bei den Special Teams ist es halt nicht schwierig. Als Longsnapper haben wir da Chris Stoll. Der hat letztes Jahr seine Rookie-Saison gespielt. Hat sich gut gemacht, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Da gibt's auch keinen zweiten Longsnapper im Camp. Genauso wie es keinen zweiten Panther gibt. Auch da, ne? G'day, Michael Jackson. Michael Dixon. Unser All-Pro-Panther, der die Bälle durch die Luft kickt wie kaum ein zweiter. Und apropos Kicken, auch da gibt's keine Konkurrenz. Jason Myers wird der Kicker sein, mit dem die Seahawks in die Saison gehen. Jetzt gab's da im Spiel gegen die Titans, die Seahawks haben das Spiel mit einem Punkt verloren, unter anderem weil
Jason Myers einen verdammten Point of a Touchdown verkackt hat, wie immer.
Genau, dass der zweite PAT im zweiten Preseason-Spiel, den er verschossen hat, gegen die Chargers auch. Deine Meinung, haben wir jetzt nach der Preseason etwa eine Kicker-Diskussion oder kann man das trotzdem ganz schnell wieder beiseite legen, weil es andere Probleme gibt?
Ich bin definitiv dafür, dass wir nächsten Draft mindestens in der dritten Runde einen Kicker holen.
Ja, schönen Grüße an die 49ers.
Genau. Ja, der ist Pro-Ready gewesen.
Ja. Aber ich bin da auch der Meinung, ja klar, ist es natürlich ärgerlich, aber wie gesagt, die Seahawks haben größere Probleme, will ich gar nicht sagen, aber Themen, die sie angehen müssen. Und selbst wenn du jetzt irgendwie aus reinem Aktionismus einen neuen Kicker holst du halt einen Kicker, der bei anderen Teams einfach gescheitert ist, so von der Straße. Ja. Und mit Jason Myers, klar, zahlst du dem viel Geld oder vergleichsweise viel Geld. Nach der Saison läuft der Vertrag, glaube ich, aus. Deshalb ist es, glaube ich, einfach ein Thema, wie du schon sagst, für die nächste Offseason. Da wird jetzt meiner Meinung nach nicht viel passieren, weil verbessern kannst du dich auf keinen Fall.
Nee, ja gut, wer weiß. Die Seahawks haben ja jetzt gute Verbindungen nach Deutschland. Sollen sie mal in der Bundesliga nach jemandem suchen?
Wobei, ohne dass ich da jetzt jemanden fronten will, aber wenn ich mir so die Kicker in der ELF anschaue.
Ich habe in der Bundesliga gesagt, nicht bei der ELF.
Ja. Also das Land der Fußballer hat bisher, außer Manny Burgsmüller vor x-tausend Jahren, gefühlt keinen guten Football-Kicker produziert. Was
auch ja, keine Ahnung, verstehe ich nicht.
Ja, genau, deshalb. Bleiben wir dabei, so. Jason Myers.
Nein, ich glaube auch. Es ist halt total spannend, dass er es wirklich immer beim PAT daneben setzt, aber keine Ahnung, gefühlt aus 55 Yards das Ding als Field Goal sauber da reinsemmelt, wenn es um 3 Punkte geht. Bei einem Punkt denkt er so, ja, hätte ja auch laufen können, was soll denn das jetzt?
Ja, genau, das ist so dieses typische, warum einfach, wenn es auch schwierig geht. Also,
ja, es ist ein Grund mehr, immer dafür zu gehen. Du kannst dich auf ihn nicht verlassen, Jonas. Ab jetzt gibt es nur noch Two-Point-Conversions.
Ich weiß nicht.
Wir gucken. Naja, Ryan Grubb ist da bestimmt aggressiver.
Ja, der Mike McDonald ist auch da aggressiver, hat man jetzt so ein bisschen in der Preseason gesehen. Und es gab auch schon, weichen jetzt gerade so ein bisschen ab, aber noch ein kleines Snippet aus einer Pressekonferenz unter der Woche. Da wurde er eben auf die Fourth Down Conversions angesprochen. Und er hat tatsächlich jetzt einen Mitarbeiter würde ich gar nicht sagen, aber eine Person im Training Staff, der Mann heißt Brian Ayers, der ist live im Headset während des Spiels und da sagte McDonald, der ist derjenige, der ihm die Wahrscheinlichkeiten live durchgibt, beim vierten Versuch dafür zu gehen oder dann nicht dafür zu gehen. Sprich, da wird McDonald auf jeden Fall informiert und entscheidet dann selbst, okay, gehen wir jetzt dafür oder gehen wir nicht dafür. Deshalb können wir da vielleicht auch eine bessere Fourth Down Conversion Rate erwarten in der neuen Saison. Das wird vor allen Dingen den Kollegen Henry Wohlfahrt freuen. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, da ist gerade etwas ganz langsam vor Freude an der Skinny Jeans runtergelaufen.
Ja, irgendwie sowas. Special Teams haben wir damit sofort abgehakt, so wie ich das angekündigt hatte. Und dann gehen wir mal zur Defense über. Und weil du das so eben schon mal so schön ja vorgestellt hast, kannst du da jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen und mal, ja, was heißt vorstellen, mal einen Überblick dazu geben, was wir uns jetzt so in Sachen D-Line vorstellen. Das haben wir so ein bisschen aufgesplittet. Wir fangen erst mit den Defensive Tackles an, also mit der Interior D-Line, und gehen dann zu den Defensive Ends und den Outside Linebacker.
Ja, altbekannt, Leonard Williams ist ja jetzt auch verlängert und wird deshalb weiter für uns spielen. Erfahrener Spieler, hat viele Jahre bei den Giants, kein Quatsch erzählen.
Genau, erst bei den Jets, also von den Jets gedraftet und dann zu den Giants.
Das irritiert mich jedes Mal, wenn die sich innerhalb von New York irgendwelche Spieler von links nach rechts drehen und dann weiß ich nicht, wo er gespielt und wo er gedraftet wurde. Ja, aber auf jeden Fall, er, wie gesagt, verdienter Veteran, viele Jahre Erfahrung, hat er auch letztes Jahr gezeigt. Anführer auch der
D-Line-Gruppe, würde ich sagen.
Ja, absoluter Anführer. Ich glaube, auch da dann der Hauptkommunikator und ganz wichtig, Mentor. Da kommen wir gleich dann nochmal zu. Dann haben wir Cameron Young. Der ist jetzt, glaube ich, im dritten Jahr oder so.
Nee, im zweiten Jahr.
Letztes zweiten Jahr. Jahr. Okay, im zweiten Jahr. Ja, ich weiß nicht wirklich, ob man da jetzt sagen kann, dass man da schon viel gesehen hat, was aussagekräftig gewesen ist.
Er hat relativ viele Verletzungsprobleme.
Genau, ne? Genau. Das müssen wir mal abwarten. Ich glaube, er hat auch jetzt Gewicht verloren, weil mehr draufpacken war schwierig.
Bei ihm ja auf jeden Fall.
Ich glaube, er hat ein bisschen Gewicht verloren, hilft wahrscheinlich dem Knie und dann auch dem Antritt, was ja auch für eine McDonald's-Defense wichtig ist, dass der Antritt schnell ist und nicht irgendwie, der soll wirklich Kasala geben und nicht lange warten. Ja, Jaron Reed, den kennt man schon seit Ewigkeiten in Seattle. Da braucht man, glaube ich, auch nicht großartig was drüber erzählen. An der Stelle auch wieder Mentorfähigkeiten auf dem Platz. Jonathan Hankins, kann ich dir tatsächlich nichts drüber sagen.
Ja, kann ich ein bisschen was zu sagen.
Der kannst du was dazu sagen? Habe ich nämlich wirklich keinen Plan zu ihm.
Genau, der ist ja mit Adam Dirty von den Cowboys gekommen. Hat er unter Dirty gespielt. Und der wird halt, weil das ist wirklich ein großer, starker Junge, nenne ich es mal, der wird halt der Nose-Tackle sein, wenn die Seahawks mit drei Interior-D-Linern spielen. Also ist auch wirklich ein Berg eines Mannes und hat auch schon sehr viel, sehr viel, ist ein bisschen übertrieben, aber einiges an Lob im Camp gekriegt, weil er eben auch wirklich guter Runstopper ist, was ja die große Schwäche der Seahawks letztes Jahr war. Gibt den Seahawks gerade wirklich in der Mitte der Line, in der Mitte der Mitte der Line, ordentlich Fleisch.
Ja, also Nachfolger von Puna.
So ein bisschen, genau. Wobei der noch größer und breiter ist.
Na, dann ist ja gut, dann haben wir ja wirklich eine Schrankwand, der da stehen kann. Genau. Ja, also an der Stelle dann auch wahrscheinlich eine Art Mentor für Cam Young. Die anderen beiden erwähnten Mentoren sind aber natürlich für unseren neuen Star Defensive Tackle. Auf jeden Fall hoffen wir alle, dass er das wird. Verantwortlich, und das ist Byron Murphy der Zweite, ja, First-Round-Pick, jemand, den die Rams gerne gehabt hätten.
Ich liebe dieses Video von Sean McVay so sehr.
Dezent aufgeregt haben, dass es nicht funktioniert hat. Er hat sich ja danach darüber gefreut, dass er zwei Florida State-Spieler bekommen hat, um einen Byron Murphy aufzufangen. Mhm. Andere Angelegenheit. also ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen was drauf einbilden, und es war wirklich erste Sahne, was man im ersten Preseason-Spiel von ihm gesehen hat. Gefühlt dauerhaft double-teamed worden, weil sie jetzt schon nicht wissen, was sie gegen ihn tun sollen. Ich meine, ja, da wurde auch mal gegen die zweite oder dritte Gala der O-Line gespielt, aber es ist halt trotzdem. Also wenn du einen Rookie schon double-teamen musst, weil du weißt, dass er ein Problem wird, dann, ey, was soll ich sagen, ne? Da freut man sich doch schon.
Auf jeden Fall.
Da gibt's auch einen wunderschönen Clip von Mike McDonald, den haben wir auch auf Insta, glaube ich, gehabt, wo er gefragt wurde, was er von Byron Murphy jetzt gerade hält und ob er seine Erwartungen ein bisschen zügeln muss, weil er ja Rookie ist und er nicht von ihm zu viel verlangen will. Und ja, also im Endeffekt grinst McDonald nur verschmitzt und sagt, er wisse nicht, worüber man reden würde. Ja, also ich glaube, da ist jemand sehr glücklich, diesen Spieler zu haben und zu wissen, dass er da hoffentlich in den nächsten Jahren seine Ruhe in der Mitte der D-Line haben wird, was die Position und den Spieler angeht.
Definitiv.
Ja, dann Defensive End. Genau, Outside Linebacker, Defensive End, das ist ja so eine hybride Angelegenheit. Es wird ja nicht mehr unbedingt 3-4 oder 4-3 gespielt, sondern halt auch einfach wirklich mal durchgetauscht, wie die Spieler auf dem Feld stehen. Und da fangen wir an mit Chenna Nwosu, der meiner Meinung nach wichtigste Outside Linebacker oder Defensive End, den wir haben. Nicht nur, weil er toller Pass-Rusher ist, sondern auch, weil er ein verdammt guter Runstopper ist. Und wir haben letztes Jahr gesehen, als er dann irgendwann in Woche, was war es, 9 oder sowas, Auf jeden Fall, als er verletzt raus musste, du hast gesehen, wie die Qualität der kompletten Defense innerhalb von einer Woche, innerhalb von einem Spielzug gefühlt schon, aber auf jeden Fall im Spiel in der Woche danach hast du gesehen, wie die Qualität fällt. Unfassbar gewesen. Sobald Nwosu weg war, konntest du alles vergessen, was mit der Seahawks-Defense zu tun hatte. Und der ist einfach meiner Meinung nach eins der wichtigsten Puzzlestücke, die wir da im Moment haben. Natürlich diskutabel, ob er Nummer 1 Pass-Rusher ist. Ja. Bei einem anderen Team, bei uns muss das sein, aber bei einem anderen Team wäre er wahrscheinlich nur die Nummer 2.
Ja, denke ich auch.
Trotzdem ist er ein großartiger Spieler, macht immer Spaß, wenn er auf dem Spielfeld ist. Dauerhafter Motor, der gibt kein Play auf. Und ja, Draymond Jones wird ja ein Big End, würde ich sagen. Ne?
Denke ich auch, ja. Umgeschult so ein bisschen.
Ja, genau, so ein bisschen umgeschult. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Rolle, die Mike Morris dann auch spielen soll. Ne? Das ist der nächste auf der Liste. Mike Morris kennt ja, oder Mike McDonald kennt Mike Morris. Morris war ja eher da als der neue Head Coach. Genau. Der hat ihn dann auch damals begrüßt, als McDonald bei den Seahawks aufgelaufen ist. Das war, glaube ich, der einzige Spieler, der bei der Willkommensfeier vor Ort war. Die beiden kennen sich also und McDonald weiß, was er mit ihm anstellen kann, damit er ihn erfolgreich einsetzen kann. Und ich glaube, die beiden werden eine relativ ähnliche Rolle als Big End haben. Ja,
bei Running Games und sowas. Kurzer Einwurf an der Stelle. Also ich will jetzt nicht dafür sorgen, dass jetzt hier alle Seahawks-Fans einen Herzinfarkt kriegen wegen der Vergangenheit, aber du sagtest gerade, Mike McDonald kennt Mike Morris und weiß, wie ihn einzusetzen hat. Er hat ihn in Woche 1 gegen die Chargers in Preseason schon in Coverage geschickt und Mike Morris hat tatsächlich einen Ball abgewehrt, also es war ja, echt eine gute Aktion. Das hat Mike McDonald ja auch angekündigt, dass eigentlich seine Defense-Spieler alles spielen müssen, damit sie in sein Scheme passen und ja, das scheint der Mike Morris, der jetzt auch fit ist, letzte Saison hatte er eigentlich komplett verpasst mit einer Verletzung, seine Rookie-Saison, scheint er auch noch so aus Michigan mitgenommen zu haben und ja, sind wir gespannt.
Ja, als Clint Hurt noch Defensive Coordinator war, war ich ganz klar Verfechter von jeder Spieler spielt nur das, für was er auf dem Feld ist.
Ja.
Ja. Und bei Mac McDonald würde ich sagen, der weiß, was er tut. Und der darf die alle durch die Gegend jagen, wie er möchte. Da geht's ja darum, vor allen Dingen einfach Personal dastehen zu haben, wo ein Quarterback in dem Moment hinkommt. Und da einfach eine Passroute zuzumachen. Ja, aber hat er gut gemacht. Boye Mafe, der nächste Stern am Himmel hoffentlich für Seattle, hat letztes Jahr gezeigt, was er kann und wir hoffen darauf, dass er natürlich ab jetzt nur noch besser wird. Aging like fine wine, ne?
Genau.
Und dann Derek Hall, der in den Preseason-Spielen von sich hat sprechen lassen, machen, wie auch
immer. Auf jeden Fall. Also da
waren ein paar wirklich nasty Sachen mit dabei. Unfassbare Physis. Ja. Also der wirft einfach Leute durch die Gegend. Klar, das kannst du gegen eine Number One O-Line dann wahrscheinlich eher schwieriger machen. Aber so grundsätzlich, also der kann Körper bewegen, ja, auf die eine oder andere Art.
Ja. Bei dem Titans-Spiel war ein Spielzug, ich glaube, den haben wir schon mehrfach gesehen, wo er einfach über außen rusht und der arme Tight End ihn eigentlich als Pass-Rusher aufnehmen muss. Und wirklich absolut aus dem Leben geschallert wird, wie du so eben so schön sagtest, Mike, bei Mike Barrett. Und dahinter steht dann noch so ein O-Liner, den schiebt er auch beiseite und dann das dritte Tackling oder den dritten Kontakt, den er setzt, da bringt er dann wirklich den Running Back beim Laufspielzug zu Boden. Also in einem Spielzug irgendwie drei Spieler aus dem Spiel nehmen, ist schon verdammt beeindruckend. Ja, auch da waren es vielleicht nicht die absoluten Starter, aber da hat sich so ein bisschen angedeutet, was er für eine Physis mitbringen kann.
Ja, wenn er in Gruppe 3 drei Spieler irgendwie vergenusswurzelt, dann kriegt er das auch bei einem Starter hoffentlich hin.
Wir hoffen es, ja. Also insgesamt, das gerade mal durchgezählt, sind es jetzt 10 Spieler in der D-Line, die wir jetzt im Kader hätten. Und das ist genau das, was wir und auch die Fans und wahrscheinlich auch die Seahawks selbst so lange dran nachgelächzt haben. Also wenn man sich an die Super Bowl-Saison 2013 erinnert, da war da ja eben die Stärke der Seahawks, dass sie in der D-Line so viel potenzielles oder so viel Personal mit Potenzial hatten, dass sie eigentlich immer frische Beine reinbringen konnten, immer rotieren konnten. Und das könnte auch so ein Fundament dafür sein mit diesen 10 Spielern, dass du wirklich konstant durchrotieren kannst und dann auch immer frische Beine bringen kannst, um eben die Müdigkeit gegen gegnerische Offenses so ein bisschen aus den Beinen zu laufen, im wahrsten Sinne des Wortes, und die gegnerischen Offenses auch vor Fragezeichen zu stellen, weil du dann nicht genau weißt, okay, welcher Spieler kommt denn jetzt und wie muss ich den attackieren? Also da sehe ich die Seahawks echt gut aufgestellt.
Ja, also Tiefe ist auf jeden Fall vorhanden und was du gerade schon sagtest, also da geht's wirklich um frische Beine und das kennen wir aus unseren besten Zeiten der letzten Dekade. Frische Beine sind an der Stelle ganz, ganz wichtig und Qualität auf Cornerback. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal gehen wir dahin, wo es im Moment noch ein bisschen schmerzt und das sind die Linebacker, da haben wir jetzt einen Frischzugang. Ich weiß nicht, soll ich einmal durch oder magst du jetzt einmal
drüber? Ich kann gerne. Also wir gehen einfach mal durch und wie Daniel eben schon angedeutet hatte, das ist gefühlt so eine Zwillingsgruppe, weil die sehen irgendwie alle gleich aus von der Größe und vom Gewicht her. Da gibt's natürlich zum einen mal Tyrell Dodson, der vor der Saison als Free Agent zu den Seahawks gekommen ist von den Bills. Da in der letzten Saison eine gute Rolle gespielt hat, gerade so in Coverage. Aber auch da nicht so richtig Starter war, sprich hat eigentlich nicht so viel Snaps gespielt. Wird dann jetzt natürlich zu sehen sein, was kann er so als Starter bringen. Ihm zur Seite steht Jerome Baker als Middle Linebacker, auch von den Dolphins oder von den Dolphins, war letztes Jahr bei den Dolphins, ist in der Offseason als Free Agent gekommen. Die sind so, ja, alles, was man so hört, wenn Baker denn mal fit ist, das ist auch eines der großen Probleme, wie Dolphins-Fans aus den letzten Jahren berichten, werden so die beiden Middle Linebacker sein, die als Starter starten werden. Ist so ein bisschen, haben beide einen Einjahresvertrag unterschrieben und das sagt man McDonald's so ein bisschen nach oder sagen die Experten McDonald's so ein bisschen nach. Dass jetzt gerade dieses erste Jahr so ein bisschen so ein Prove-It-Jahr für die Spieler ist, um sich ihm zu zeigen, weil er ja auch viel seinen Kader neu zusammengestellt hat. Und alle, die da gut aussehen, die jetzt einen Einjahresvertrag haben, haben dann auch eine große Chance, noch länger angestellt zu werden. Wer auf jeden Fall länger da sein wird, ist Fourth-Rounder, wenn mich nicht alles täuscht, aus diesem Jahr, Linebacker Tyrese Knight. Der auch schon so ein, zwei Plays in der Preseason hatte, wo er so ein bisschen sein Können hat aufblitzen lassen, der auch ein guter Coverage-Linebacker ist. Manchmal ein bisschen zu aggressiv noch, aber was viele dann auch auf sein junges Alter und seine Unerfahrenheit noch so ein bisschen schieben. Auch den kann der Linebacker-Guru Mike McDonald sicherlich noch in Form bringen. Und dann eben Michael Barrett, über den wir schon eingehend gesprochen haben, der jetzt eben da für die Tiefe da ist und auch so alles das, was wir jetzt in 30 Sekunden gesehen haben, Potenzial mitbringt. Und dann wird's da schon so ein bisschen in Sachen Tiefe. Ich hatte jetzt noch Drake Thomas aufgeschrieben, Linebacker, den die Seahawks letztes Jahr aus dem Practice Squad der Raiders geholt haben, ein Move, den die Raiders irgendwie am Ende doch so mit etwas Argwohn betrachtet haben, weil sie ihn gerne gehalten hätten. Also da sehen die Raiders Potenzial und auch die Seahawks, weil sonst hätten sie ihn nicht vom Practice Squad geholt. Da ist dann natürlich die Frage, mit 5 Mittellinebackern gehst du da in die Saison oder lässt du dir noch eine Option offen? dadurch, dass jetzt Barrett da ist und vielleicht fällt Thomas dann raus, um zum Beispiel tiefer auf Cornerback zu schaffen für einen Artie Burns, den ich jetzt nicht drin stehen habe im Roster. Das werden wir dann alles sehen. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen gesprochen, deshalb lasse ich den Daniel jetzt wieder ran. Speaking of Cornerbacks, da hast du ja schon, ich habe das Funkeln in deinen Augen gehört, wenn man das so sagen kann.
Ja, aber also ich glaube, das Funkeln, das hat gerade jeder, der hier zuhört, wenn er nur darüber nachdenkt, dass auch in der kommenden Saison Devon Witherspoon für die Seahawks auflaufen wird. Das tut doch gut, oder?
Auf jeden Fall.
Also ist einfach schön, wenn man weiß, dass der Spieler bei den Seahawks ist und nicht irgendwo anders. Ja, wird bestimmt eine hervorragende Rolle in der McDonald-Defense spielen. Eine ähnliche Rolle wie Kyle Hamilton bei den Ravens, munkelt man. Ja, ob das am Ende der Fall ist, andere Angelegenheit. Sind zwei komplett unterschiedliche Spielertypen. Aber Witherspoon hat die Nase, hat die Aggressivität, hat den Instinkt einfach auch völlig losgelöst spielen zu dürfen. Wurde jetzt in der Preseason ein bisschen durch die Gegend gescheucht, damit er nicht nur Nickel spielt, sondern auch Outside dazulernt, was er auf jeden Fall muss. Da gab es auch ein paar Clips, wo er komplett verbrannt worden ist von Wide Receivern der Titans zum Beispiel. Aber ja, das ist halt auch Erfahrung. Und ich glaube, seine Paraderolle ist wirklich so ein Slot-Nickel-Cornerback. Aber das sehen wir dann in der Zukunft. Dann Rick Woolen. Der hatte ja letztes Jahr ein Down-Year so ein bisschen nach seiner hervorragenden Rookie-Saison. Aber, das muss man dazu sagen, Woolen war letztes Jahr wohl dauerhaft verletzt. Also der hatte ein dauerhaftes Wehwehchen, was ihn wohl gestört hat, wodurch er nicht alles so spielen konnte, wie er es gerne hätte. Dieses Jahr in der Vorbereitung und der Preseason sieht das wohl alles wieder sehr viel stabiler aus. Und ja, wenn er das wieder abrufen kann, was er in seiner Rookie-Saison gespielt hat, dann können wir da wirklich nur wirklich viel erwarten. Mal schauen. Da geht's dann halt auch wirklich jetzt um Erfahrung. Ja, das war ja wirklich ein blutjunger Spieler mit ganz wenig Spielerfahrung auf der Cornerback-Position. Der war ja vorher Wide Receiver. Und da werden wir jetzt sehen, wie er sich da weiterentwickelt hat. Dann Trey Brown, der ist ja auch schon ein paar Jährchen da und hat dieses Jahr schon ein paar Handgreiflichkeiten im Training Camp vom Zaun gebrochen. Oder mit ihm wurden sie auf jeden Fall vom Zaun gebrochen. Da waren immer unterschiedliche Spieler mit dabei.
Die Kämmerkäff hat einen Helm fliegen lassen, glaube ich.
Zum Beispiel, aber er hat sich auch in eine Wolle bekommen mit Dee Eskridge und ich glaube auch mit JSN. Also es war immer Trey Brown dabei, aber das wurde von McDonald nie gestoppt, weil er lässt sein Training Camp physisch ablaufen. Solange die sich da nicht die Fresse einhauen, glaube ich, lässt er das erstmal sich alles ausspielen und da ein bisschen Physis reinbringen, damit man lernt, wie es ist, wenn man auf andere Körper trifft, ja, und auch Auseinandersetzungen kennenlernt. Die muss man dann ja auch im Spiel unter Kontrolle haben. Ja, wenn er sich da jetzt auslassen kann und am Ende des Tages im Spiel sowas nicht geschieht und niemand dabei verletzt wird, ist ja alles gut. Ja, dann haben wir noch zwei Rookies, einmal DJ James und einmal Nehemiah Pritchett. Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Das liegt nicht daran, dass sie gleich aussehen oder gleich spielen. Das liegt einfach daran, dass sie vom selben College kommen und hintereinander gedraftet worden sind. Deswegen kann ich mir nicht merken, welcher wer ist. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hat DJ James eher so eine Slot-Rolle und Nehemiah Pritchett ist eher so der Outside-Corner.
Outside, genau.
Ja. Und ja, das ist ja auch interessant, dann jemanden zu haben, der eventuell auch mal eine Rolle wie die von Devon Witherspoon einzunehmen. Ich glaube, vor allen Dingen geht es da auf Cornerback auch um Positionsrotation. Also, dass du nicht drauf einstellen kannst, es ist immer ein und derselbe Spieler an ein und derselben Position. Oder ist es immer ein und derselbe Spieler für ein und denselben Spieler in der gegnerischen Offense abgestellt, sondern dass da auch rotiert werden kann, um Unterschiede reinzubringen, die man als Quarterback einfach sehr schlecht abschätzen kann. Und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ja, und dann Nehemiah Pritchett als Outside Corner. Der ist, glaube ich, der prototypische Carroll Corner gewesen und ist auch so ein langes Elend wie Rick Woolen. Also mal schauen, wie das dann vonstatten geht. Ich glaube, auf dem Depth-Chart sind da noch ein paar mehr hinter. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man ja auch noch aus dem Practice-Squad dieses Jahr 2 Spieler pro Spieltag holen. Mhm. Ja, also vielleicht wird da auch noch mal dann künstliche Tiefe geschaffen in dem Moment am Spieltag.
Genau. Bin ich voll bei dir. Und ja, mit so einem bisschen Blick auf die Zeit, wir sind jetzt noch nicht so kritisch. Ja. Ziehen wir da einfach mal weiter durch und in der Secondary gehen wir zu den Safeties über. Da ist zum einen Julian Love, der Nomen est Omen schon, ich glaube, sehr viel Liebe von Mike McDonald erfährt. Nicht nur, weil sie ihn jetzt mit einem neuen 3-Jahres-Vertrag ausgestattet haben, oder gerade, weil sie ihn mit einem neuen 3-Jahres-Vertrag ausgestattet haben. Also ich glaube, McDonald sieht ihn wirklich als einen der Anker in seiner Defense an, ist auch erst 26 und ich gehe mal stark davon aus, dass Julian Love die Rolle von Bobby Wagner übernehmen könnte, eben weil McDonald ihm scheinbar so viel vertraut und dass er dieses Jahr den grünen Punkt auf dem Helm kriegen wird. Für alle, denen das nicht viel sagt, die Spieler, die den grünen Punkt auf dem Helm haben, das sieht man gerade bei den Quarterbacks in der Offense, aber auch in der Defense immer bei einem Spieler, das sind die Spieler, die den Spielzug aufs Headset angesagt bekommen und den dann an ihre Kollegen auf dem Feld weitergeben. Und das ist immer so alle die Spieler, die dann so, ich sag mal, die Spielführer sind und eben die das Vertrauen des Trainers haben, um dann die Spielzüge anzusagen, weil die genau wissen, okay, die machen das richtig. Die sind sehr, sehr wichtig. Der Partner an seiner Seite könnte oder wird wahrscheinlich Rayshon Jenkins sein, den die Seahawks auch als Free Agent in der Offseason geholt haben. Auch der, ein erfahrener Spieler. Da weiß man jetzt nicht bei Love und Jenkins, weil die jetzt nicht so ähnlich oder anders wie bei Quandre Diggs und Jamal Adams, wo ja relativ klar war, okay, Quandre Diggs spielt jetzt Free Safety und Jamal Adams eher der Strong Safety in der Box dann teilweise auch. Werden Love und Jenkins nicht so festgelegte Safety-Rollen haben und da auch mal rotieren. Dann ein weiterer Free Agent, den die Seahawks geholt haben, ist Kayvon Wallace. Der hatte in der Preseason jetzt relativ wenig Einsätze, was ja auch immer so ein bisschen so ein Hinweis sein kann. Da hatte ich jetzt vorher auch nochmal geguckt, weil es da noch einen Kandidaten gibt, der dieses Safety-Gruppe erweitern könnte im Laufe der Saison. Die Seahawks können Kayvon Wallace für 1,3 Millionen Cap-Savings cutten und würden dafür nur $205,000 Dead Money aufnehmen, also ein relativ günstiger Deal. Weiß ich jetzt nicht, bin ich bisher noch nicht von überzeugt. Wer im ersten Preseason-Spiel überzeugt hat, ist Kobe Bryant, der jetzt von Cornerback so ein bisschen umgeschult hat auf Safety. Immer noch beides spielen kann, deshalb vielleicht auch so flüssiger Übergang auf Cornerback, wenn es da mal Not tut. Er hat im ersten Preseason-Spiel gegen die Chargers seine erste Seahawks-Interception gefangen. Gleiches gilt für Ty Okada, auch ein undrafted Rookie aus dem letzten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Der ein sehr gutes Spiel gegen die Titans gemacht hat, da auch eine sehr schöne fliegende Interception so kurz über der Grasnarbe gefangen hat. Den könnte ich mir so eher vorstellen als Kayvon Wallace. Und dann natürlich noch Jarek Reed, der Standout-Rookie aus dem letzten Jahr, gerade was so Special Teams anging. Da hat er mir richtig gefallen. Der hat sich letztes Jahr leider das Kreuzband gerissen und ist jetzt noch ein bisschen macht jetzt noch Physio in der Rehab. Und ich denke, der wird die Saison auf der IR bzw. POP-Liste anfangen und da bist du ja dann erstmal für die ersten 4 Spiele raus. Und das wäre eben so ein Move, wo ich mir vorstellen könnte, okay, dass Kayvon Wallace dann vielleicht aus dem Roster fliegt, wenn Jarek Reed dabei ist. Ja, soweit die Defense und dann starten wir einfach mal direkt zur Offense durch. Und die Offense fangen wir wie immer mit den Quarterbacks an. Und ich glaube, da ist die Situation safe, gerade so nach dem zweiten Spiel gegen die Preseason-Spiel gegen die Titans gesehen hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Geno Smith wird der Starter, Sam Howell wird höchstwahrscheinlich der Backup-Quarterback und PJ Walker, ja, also wenn es gut für ihn läuft, bleibt er auf dem Practice-Squad. Aber ansonsten sehe ich da nicht viel Zukunft. Geno Also ich glaube, da braucht man einfach nicht in Diskussion geraten. Geno Smith ist, glaube ich, ein sehr guter Quarterback für die Seahawks und für eine Ryan Grubb Offense. Gerade weil Geno gefühlt schon alles gesehen hat, was die Liga so zu bieten hat in der Offensive und der Defensive. Und gerade da ist sein schnelles Durchschalten durch Spielsituationen, glaube ich, sehr wichtig für eine Grubb Offense, der dir ja immer 2, 3 Möglichkeiten gibt, dich zu entscheiden, was du jetzt machen sollst. Dementsprechend ist das gesetzt.
Denke ich auch. Also Geno Smith gab es ja, wer das ein bisschen verfolgt hat, bisher ist da noch nichts draus geworden. So in den letzten Tagen vielleicht so ein bisschen Spekulation, ja, dass das Camp von Geno Smith vielleicht vor der Saison irgendwie noch eine Vertragsverlängerung will oder so.
Ja, also da sollen beide Seiten halt in Gesprächen miteinander gewesen sein. Wo jetzt die Initiation herkommt, glaube ich, kann man nicht hundertprozentig verifizieren. Aber ich meine, wenn du jetzt mit ihm verlängerst und er hat eine großartige Saison, wird jeder sagen, ey, alles richtig gemacht, ja, günstig nochmal bekommen. Und wenn du es nicht tust und er hat eine großartige Saison, werden alle rumheulen, verfickte Scheiße, warum haben wir das nicht vorher getan?
Ja.
Also, wir werden sehen. Wenn es passiert, passiert es. Wenn es nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Ja. Also
fluide Situation.
Auf jeden Fall fluide Situation.
Genau. Sam Howell als Backup, hast du gerade schon gesagt, ist safe. Da hat auch in den ersten beiden Preseason-Spielen wirklich eine gute Leistung gezeigt. Hat man nicht so erwartet, weil so die ersten Berichte aus dem Training Camp, ich kann mich da an einen Bericht von Greg Bell erinnern, von dem Tacoma News Tribune, und Beatwriter aus Seattle, der das schöne Zitat geprägt hat, also so die Wurfqualität zwischen Smith und Howell war ungefähr so weit auseinander wie der Grand Canyon an seiner breitesten Stelle. Der Eindruck hat sich jetzt in der Preseason nicht so sehr verfestigt. Also ich glaube mit Howell haben die Seahawks einen ganz guten Backup.
Ja, ich denke auch. Und er ist blutjung immer noch, ja, hat schon eine Saison in der NFL hinter sich, wo er viel einstecken musste. Sein größter Fehler als Starter bei den Commanders war einfach, dass er sich in Sacks manövriert hat und Interceptions geworfen hat wie ein Wilder. Und das hat er nun mal jetzt in der Preseason nicht unbedingt gemacht. Das mit den Sacks vielleicht immer noch ein Problem, aber wenigstens die Interceptions versucht er jetzt nicht mehr irgendwie Würfe zu erzwingen, sondern er wirft den Ball halt weg, wenn er sieht, dass es einfach nicht funktioniert. Und das ist auf jeden Fall, wenn das die Entwicklung ist, die er jetzt bis jetzt schon mal gemacht hat, ist das ja eine gute Entwicklung. Und dann kannst du wirklich nur hoffen, dass er dann in, weiß ich nicht, vielleicht 2, 3 Jahren dasselbe Schicksal erleidet wie Geno Smith und als Backup auf einmal Starter wird. Wir werden sehen. Wenn es nicht ist, dann war es trotzdem nicht teuer, ihn zu holen und es wenigstens ausprobiert zu haben bei so einem blutjungen Spieler. Andere Leute schmeißen dafür First-Round-Picks hin und werfen die Leute nach 3 Jahren wieder raus. Ja. Liebe 49ers.
Oh, damn. Der Bird for you. Was uns so ein bisschen Sorgen macht, ist der folgende Punkt, weil daran hängt, glaube ich, viel Potenzial der Seahawks Offense unter Ryan Grubb, und das ist natürlich die O-Line. Aber auch da wurde ein bisschen was getan. Wenn wir auf Center gucken, da war ja so das große Fragezeichen, da haben die Seahawks eben Connor Williams geholt. Wenn der Mann fit ist, ist der ein Top 5 Center in der NFL, also ein richtig
gewesen. Richtig. Wir wissen nicht, wie er jetzt ist nach dem zweiten Achillessehne.
Genau, das ist das Problem. Der Mann hat sich
jetzt einer Top 5 Center, was schon mal top ist.
Ja. Der hat sich im Dezember das Kreuzband gerissen, und alle, die jetzt sagen, was, im Dezember wird er doch niemals in Woche 1 spielen, doch, das ist sein Plan. Und er ist bei den Seahawks auch durch den Medizincheck gekommen, deshalb wird davon auszugehen sein, dass Williams in der ersten Woche fit ist. Dann wird er auch der Starter sein. Hinter ihm wird Olo Uluwatimi in ein weiteres Lehrjahr gehen, wenn ich das mal so sagen darf. Hat jetzt ein paar gute Eindrücke gemacht, aber so der große Eindruck war halt, dass er vielleicht doch noch ein bisschen Zeit braucht. Und ich denke, wenn er da hinter Williams als Backup spielen könnte, ist das eigentlich eine gute Sache. Weiterhin in der O-Line. Ein bisschen weiter nach außen sind natürlich die Guard-Spots, die hattest du so eben angesprochen mit Laken Tomlinson, der wahrscheinlich auf Left Guard gesetzt sein wird. Ehemaliger Pro-Bowler von vor 3 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. 32, auch ein Veteran, ist dann die Frage, wie viel hat er noch im Tank, hat jetzt in der Preseason gar nicht gespielt, was ja auch so ein Zeichen ist, dass die Seahawks da Vertrauen haben. Dann Anthony Bradford als nächster Guard, der ja so ein bisschen die Nase vorn hat auf Right Guard gegenüber Christian Haynes. Das wird der dritte Guard sein, unserer Meinung nach. Rookie von University of Connecticut, jetzt in der dritten Runde gedraftet, der ein sehr guter Runblocker ist, gerade was so das zweite Level angeht, sehr agil, also Trade, eine Fähigkeit, die die Seahawks bisher selten hatten, und ja, das kann hoffentlich ganz gut werden. Und dann auf Tackle, der viel Hype kriegt, gerade in seinem dritten Jahr, jetzt auch nochmal von Walter Jones gestern.
Ja, hab's auch gelesen.
Genau, der viel von Charles Cross erwartet, wo alle wirklich sagen, ja, der wird einen richtig guten Entwicklungssprung machen in Jahr 3. Als Left Tackle, als Right Tackle das große, große Fragezeichen, Abe Lucas, wer jetzt nach Neuigkeiten lechzt zu Abe Lucas, ob er denn spielen wird, den kann ich leider, oder den muss ich leider enttäuschen, also von Mike McDonald, der ist da sehr schmallippig, was für McDonald ungewöhnlich ist, weil wer ihn jetzt so in den letzten paar Monaten kennengelernt hat, ist, das mag ich auch sehr an Mike McDonald, dass der deutlich offener ist, was so Statements angeht in Pressekonferenzen als Pete Carroll. Von Abe Lucas hat man im Training Camp gar nichts gesehen bisher, also der war nicht einmal irgendwie in Pads oder im Trikot oder so, schwierig. An seine Stelle dürfte dann George Fant rücken, den viele Seahawks-Fans natürlich noch kennen. Der hat eine sehr gute Saison bei den Texans letzte Saison gespielt. Genau. Hat auch einen tiefen Playoff-Run gemacht und ist jetzt niemand, wo ich mir sagen würde, boah, schwierig, da bricht jetzt über die rechte Seite alles zusammen, aber Abe Lucas würde ich da schon gerne sehen, aber es sieht im Moment nicht so gut aus. Und dann Michael Jarrell, ganz viele Michaels irgendwie im Team, sehe ich gerade.
Jetzt auch, ja, einer weniger.
Ja, genau. Ja, wobei ist direkt wieder einer
dazu. Ist wieder einer dazugekommen, ja, das ist richtig.
Von daher.
Ausgleichen der Gerechtigkeit.
Ja, plus, ja, Minus mal Minus ist Plus, oder wie war das?
Ja.
Genau. Mike Jarrell von Findlay in der sechsten Runde gedraftet, Division 2 Schule oder Uni, auch ein Projekt, aber hat auch in der Preseason schon ein paar gute Ansätze gezeigt. Der kann auch Guard spielen, ist da auch von den Seahawks jetzt im Training Camp mal eingesetzt worden. Sprich, ist auch flexibel einsetzbar, und ja, das ist so die O-Line.
Ja, bei Mike Jarrell, ich glaube, das ist, ich glaube, bei dir ein bisschen auch My Guy, bei mir ist es auf jeden Fall einer, weil der eine ganz tolle Story halt einfach hat, wie er, was er da mit seinem College fabriziert hat. Er ist da geblieben, obwohl er bessere Angebote hat, und hat gesagt, ich habe hier zugesagt und deswegen ziehe ich auch durch. Mein Ziel ist die NFL und nicht schnelles Geld im Profi-College-Football. Ist einfach eine schöne Story gewesen, und wenn er es schafft, dann umso besser.
Auf jeden Fall. Und er hat dann bei Ohio State seinen Pro Day gehabt und hat da wirklich fast schon außerirdische athletische Stats hingelegt. Also
trotzdem kannte am Draftabend kein Schwein seinen Namen.
Außer bei den Seahawks, die ihn dann in der sechsten Runde ausgewählt haben.
Ja,
die Jungs sollen Geno Smith und Sam Howell beschützen, damit die beiden Quarterbacks die Wide Receiver einsetzen können. Und auch da, ähnlich wie bei den Cornerbacks, kann ich das Lächeln von Daniel schon durchs Mikrofon hören, oder?
Ja, also komm. DK Metcalf sollte in der Ryan Grubb Offense eigentlich ein Sahnejahr bekommen, wenn denn alles so ausspielt, wie wir uns das vorstellen. Wichtigste ist, O-Line hält. Dann dürfte das ein wirklich gutes Jahr von DK Metcalf werden. Genauso von Jackson Smith und Jigba, der, glaube ich, dieses Jahr so langsam in die Rolle rückt, dass er Tyler Lockett den Rang ablaufen könnte, je nachdem, wie Lockett diese kommende Saison so drauf ist. Der Junge wird ja nicht jünger. Und gerade so after the catch ist, glaube ich, Smith und Jigba da eine interessantere Anspielstation als ein Tyler Lockett, weil der einfach jemand ist, der dann noch ein bisschen zero fucks given ist und weiterläuft, während Tyler Lockett auf seinen Körper achtet, was auch vollkommen in Ordnung ist. Trotzdem von diesen dreien, das sind einfach gesetzte Starter, da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Und das wird hoffentlich sehr viel Spaß machen, die in der kommenden Saison zu beobachten. Dann kommen wir zu jemandem, bei dem ich sehr hoch bin und und glaube ich so die
Jacke Bobo.
Genau, ich bin Jacke Bobo, also ich bin für Jacke Bobo. Also irgendwann müssen wir da nochmal einen DJ Bobo-Gegenschnitt machen mit ganz vielen tollen Bildern. das wird bestimmt lustig. Nee, aber also ich glaube, Jake Bobo sollte auch wieder eine Rolle im Roster spielen. Wir haben gesehen, dass er und Jackson Smith und Jigba die Offense tragen oder weiterhin tragen konnten, als ein DK Metcalf verletzungsbedingt unterbrechen musste. Und das war auch sein Verdienst, dass es da halt weiterging. Also gefühlt taucht er aus dem Nichts auf, wird frei und macht dann noch ein paar Yards. Und wenn das weiterhin seine Rolle sein sollte, dann ist das doch wirklich zufriedenstellend. Dann haben wir hier noch Derrick Young. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo du seine Rolle so siehst. Als komplementär dann für tiefe Routen oder wie stellst du dir das vor? Ja, ne?
Genau.
Würde ich jetzt nämlich auch sagen, das ist halt wirklich so ein Outside-Ding.
Der gibt dir halt nochmal Tiefe, ne?
Hat schon gute Ansätze gezeigt in den letzten Jahren. Und im letzten Jahr hat man ihn ja auch als Blocker im Special Team gerade viel gesehen. Und ich glaube, das ist dann so sein Weg ins Team, warum er den Vorzug vor jemandem anderen bekommen wird, wie einem Issa Winston oder so. Dann Laviska Shenault ist ein Veteran, hat viel Erfahrung und wird vor allen Dingen wegen seiner Returner-Fähigkeiten, glaube ich, ins Team kommen. Hat aber auch jetzt gezeigt, dass er immer noch sichere Hände hat und dass er auf einem guten Niveau weiterhin spielen kann. Und ich glaube, da sollten wir uns nicht so die allergrößten Sorgen machen. Und ansonsten wird der Practice-Squad, glaube ich, auch ganz gut gefüllt sein mit Spielern, über die man da noch Zugriff auf Qualität hat, wenn jemand ausfallen sollte und da jemand elevated werden muss.
Auf jeden Fall. Also Laviska Shenault, auch jemand, der viele Sweeps laufen kann, der auch ein schneller Spieler ist. Auch die setzt Ryan Grubb gerne ein, da sehe ich ihn auch. Und du hattest gerade die Special Teams angesprochen. Da gibt's noch einen kleinen Shoutout, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Das Kick-Return-Game hat sich ja verändert. Da gibt's ja neue Regeln vor der Saison. Sind die eingeführt worden, die hat man jetzt in der Preseason noch so ein bisschen gesehen, deshalb werden die Special-Teamer jetzt auch wieder wichtiger und gerade auch die Returner, weil es da andere Möglichkeiten gibt. Wer sich da einmal gerne einlesen möchte und wer sich auch anschauen möchte, wie die Seahawks da oder einlesen möchte, wie die Seahawks da aufgestellt sind, den empfehle ich germanseahawkers.com, weil der Kollege Thomas hat da nämlich eine schöne Preview zum Thema Special Teams. Wir hatten ja jetzt drei Stück insgesamt, einmal zur Offense, zur Defense und zu den Special Teams geschrieben. Schaut gerne rein, ist sehr informativ und gibt dann nochmal so ein bisschen Tiefe in dieses ganze neue Kick-Return-Special-Teams-Thema. Kann ich sehr empfehlen.
Was hältst du von der Regeländerung? Ich finde es sehr spannend. Ich glaube, dass das dem Sport gut tun wird.
Auf jeden Fall. Also so was man in der Preseason gesehen hat, auch in anderen Spielen, wird das Return Game jetzt wieder wichtiger. Es wird attraktiver. Es gibt wieder bessere Return Möglichkeiten. Und ich denke,
umso wichtiger gutes Punter Play.
Genau. Ja, wobei es geht ja wirklich ums Thema Kicks. Ne, die Punts sind
ja es geht um Kicks
gleich. Besseres Kicker-Play. Und das ist auch noch ein Ding für Jason Myers. Sorry für den Sprung, den wir jetzt machen. Der ist eben Veteran und das hat man gerade auch so in der Preseason gesehen. Da gab es wenig Touchbacks. Sprich, der kann den Ball bei Kickoffs auch sehr gut platzieren. Wir versteifen uns jetzt immer so ein bisschen auf die Field Goals und die Point After Touchdowns.
Ja.
Aber gerade auch in diesem neuen Kicking-Game ist diese Ballplatzierung in dieser Landing-Zone, die von der Goal-Line bis zur 20-Yard-Line geht, extrem wichtig. Und ich glaube, da ist Jason Myers auch ein wichtiger Faktor. Wichtiger Faktor in der Offense von Ryan Grubb sind auch die Tight Ends. Das hattest du gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Ja, Noah Fant, ehemaliger First-Round-Pick, wird der Starter sein, wenn er denn nicht verletzt ist. Also ich glaube auch, gehe davon aus, dass gerade das System Grub bei ihm noch einiges rauskitzeln kann, dass er dafür für die Fähigkeiten, die er im College bewiesen hat, dann auch in die NFL wieder ein bisschen übertragen kann.
Ja, dann er ist ja vor allen Dingen Receiver. Er ist ja nicht unbedingt Blocker. Also ich glaube schon, dass das interessanter wird.
Genau. Apropos interessant, dahinter wird es dann nämlich interessant, weil wir hatten es auch soeben angesprochen, wer ist denn, fungiert denn so als Blocking Tight End, weil eben Pharaoh Brown, Free Agent, letzte Saison bei den Patriots, sich doch in der im gemeinsamen Training mit den Titans doch ein bisschen schwerer verletzt hat, will zum Season Opener fit sein, könnte dann natürlich auch ein Cut-Kandidat werden, vielleicht für einen zusätzlichen O-Liner, weil die Seahawks haben ja AJ Barner gedraftet in diesem Jahr, Tight End von Michigan, der eben auch eher ein Blocking Tight End als ein Receiving Tight End ist. Und der hat jetzt in der Preseason nicht so viel gespielt. Und die Snaps, die er gespielt hat, das sah eigentlich sehr ganz gut aus. Und das wird so ein Ding sein, auch ähnlich wie bei Laken Tomlinson zum Beispiel. Den werden die Seahawks, da sind die Seahawks eigentlich gefühlt sicher, dass der ein guter ist, weil er auch mit einer der besten Blocking-Titans im Draft war. Der wird es aus unserer Sicht auf jeden Fall in den Kader schaffen. Wer es auch in den Kader schaffen will, wird hoffentlich, alleine wegen der Looks, also der vor dem Titans-Spiel, als die Seahawks aus dem Bus gekommen sind, Brady Russell gesehen hat mit seinen langen Haaren und seinem Bart und dem gebartigten T-Shirt und der Latzhose, also wirklich Premium. Absolutes Highlight. Und der hat auch gerade im ersten Spiel hat er sogar einen Touchdown gefangen, Preseason-Spiel gegen die Chargers. Hat jetzt auch einige gute Catches gemacht, hat einmal einen Ball fallen lassen gegen die Titans, hat es dann aber schön mit einem Toe-Drag vor der Pause, wo dann auch noch ein Field Goal draus geworden ist, wieder gut gemacht. Also da scheinen die Seahawks auch hoch drauf zu sein.
Ja, könnte sich zu so einem Fanliebling ein bisschen entwickeln.
Genau,
so ein bisschen wie Wilson damals. Ne, oder Jake Bobbin, aber ich denke halt in Titans an Luke Wilson. So ein Charaktertyp einfach.
Auf jeden Fall.
Der hat seinen eigenen Kopf. Hat seinen eigenen Style, lässt sich da nicht groß irgendwie was vorschreiben, wie man auszusehen hätte. Und ich glaube, das könnte wirklich ein spaßiger Spieler einfach werden.
Auf jeden Fall. So, und wer jetzt richtig mitgezählt hat, der hat wird jetzt bei seiner Strichliste bei 49 Spielern sein, die wir aufgelistet haben. Denn wir kommen jetzt zur letzten Positionsgruppe und da bleiben dann noch 4 Spieler übrig aus unserer Meinung, wenn wir jetzt auf unseren Roster Simulator gucken, den wir hier im Hintergrund die ganze Zeit spielen. Und da sind die Running Backs. Und auch da haben die Seahawks Tiefe und Potenzial.
Ja, gesetzt sind da definitiv Kenneth Walker und Zach Charbonnet. Das wird niemanden irgendwie überraschen. Das ist das Tandem, mit dem man in die Saison gehen wird. Der One-Two-Punch, wie man es ja so schön nennt. Haben ähnliche Qualitäten, haben aber auch komplett unterschiedliche Qualitäten. Und Zach Charbonnet ist eigentlich auch nochmal ein ganz guter Receiver. Hat er manchmal letztes Jahr nicht wirklich gezeigt, aber eigentlich kann er das. Das hat er im College bewiesen. Und ich denke mal, dass das auch etwas sein könnte, was interessant für Ryan Grubb sein kann, da noch eine zusätzliche Option zu haben. Dann Kenny McIntosh. Der ja schon einige Spielzeit in der Preseason bekommen hat, aber auch in beiden Spielen entscheidende Schnitzer hatte.
Ja.
Und zwar ist er in beiden Spielen einmal ausgerutscht und hat einen O-Liner umgerissen, wodurch dann Sacks entstanden sind. Und das ist halt etwas, was, ja, also manche Coaches könnten das schon wirklich als Red Flag in dem Moment sehen, weil you gotta protect the team und ausrutschen im Backfield ist halt einfach nicht, wenn man dadurch dann solche Situationen hervorruft. Das ist ein Problem. Ich weiß nicht, warum es passiert ist, aber da muss Kenny McIntosh dran arbeiten. Ansonsten ist das Hindernis, was ihn davon abhält, in den Kader zu kommen. Denn die Läufe sahen alle sehr unterhaltsam und sehr effektiv aus.
Auf jeden Fall. Der kann auch Bälle fangen und ist auch ein guter Returner. Also den könnte ich mir zum Beispiel in diesem neuen Kickoff Return Game, weil da haben die Teams ja jetzt auch nochmal der Hinweis auf das, auf den schönen Artikel von Thomas, die Möglichkeit, zwei Returner hinten ins Backfield zu stellen. Und da würde ich zum Beispiel.
Konnte man auch schon sehen im letzten.
Genau, LaVisca Chenault und Kenny McIntosh sehen.
Ja.
Aber da fehlt immer noch ein Spieler.
Richtig, Hulani, und zwar der George, George Hulani.
Der Schorsch.
Der Hulani-Schorsch.
Der Hulani-Schorsch, ja super.
Ja, müssen wir vorsichtig sein, nicht, dass der in einen Bob steigt und den Abgang macht. Ja, richtig. George Hulani hat toll gespielt in der Preseason, hat sich, glaube ich, dadurch dann auch hier in unseren 53er gemogelt. Hatte ich so überhaupt erstmal nicht auf der Liste, dass der wirklich eine Alternative oder jemand wäre, der interessant werden könnte. Aber das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, lieber mit so vielen Running Backs als mit so wenigen. Die Erfahrung sollte man als Seahawks-Fan mittlerweile gemacht haben.
Ja.
Ich erinnere mich an die Saison, als wir dann noch Robert Turbin und Marshawn Lynch irgendwo aus einer Bar geklappert haben. Weil da wirklich alles im Argen lag. Ich meine, das war ein schönes Weihnachtsgeschenk, aber das hat halt trotzdem nicht viel geholfen. Ne?
Ein Feel-Good-Touchdown von Lynch noch gegen die 49ers, aber mehr war da auch nicht drin.
Nee. Und deswegen, also ich finde es vollkommen okay, mit vier Running Backs in die Saison zu gehen. Und wenn du mit drei gehst, wie gesagt, es gibt ja immer noch die 55-Mann-Regelung, dass du jemanden elevaten darfst. Ja. Aber ich glaube auch nur dreimal oder so in der Saison. Also wir werden es sehen. Mal schauen. Vielleicht ist da wirklich jemand, wo man sagt, der wird dann regelmäßig gezogen. Dafür haben wir aber den Roster-Spot für jemanden anderen dauerhaft offen.
Genau.
Das sehen wir dann.
Wobei dabei, wenn du die Spieler im 53-Mann-Kader hast, da schützt du die natürlich auch davor, dass sie dir vom Practice-Spot geklaut werden.
Da ist dann halt vielleicht interessanter, jemanden mit mehr Qualitäten auf dem Roster zu behalten, als ein George Hulani, wo du dann einfach sagen kannst, McIntosh ist der vielseitigere Spieler.
Ja.
Und dementsprechend ist der, glaube ich, eher derjenige, der den Sprung schaffen wird wegen der Return-Fähigkeiten.
Ja.
Aber wir werden sehen. Vielleicht hat er sich, wie gesagt, mit seinen zwei Fauxpas in dem Preseason-Spiel auch einfach ein Bein gestellt.
Wir werden sehen. Und du hast gerade den Practice Squad angedeutet. Damit wir das Ganze jetzt richtig schön abrunden in Sachen Roster.
Ja, lass uns das doch einfach als Two-Minute-Drill durchziehen. Ja,
genau. Da fliegen wir einfach durch. Weg. Ja, genau. Ich fliege durch und du sagst mir, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Auch da haben wir jetzt 17 Spieler, weil die Seahawks haben noch einen internationalen Spieler, auf den kommen wir gleich auch noch. Und dann schauen wir mal. Da habe ich auf einmal stehen Defensive End Daryl Taylor. Die Frage ist, limitieren ihn seine schwankenden Leistungen in der Lauf-Defense und als Third-Down-Rusher, dass er es nicht in den Kader schafft? Ich gehe davon aus, oder?
Ja, wir werden sehen. Wenn du ihn cuttest, dann kann ich mir aber vorstellen, dass ein anderes Team da einen dicken drauf gibt, dass er in Run-Defense nicht so gut ist und die Upside als Third-Down-Rusher halt mitnimmt. Ich glaube, er hat sich schon gesteigert in manchen Situationen, aber Run-Defense wird wohl nie seins werden.
Gehe ich auch von aus. Dann gehen wir weiter zu den Linebackern. Da haben wir einmal John Redigan, der ist schon ein paar Jahre bei den Seahawks, schafft es aber nie so richtig den Sprung in den Kader, wird er auch dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht schaffen. Ne?
Nee, wobei er jede Preseason einfach so aussieht, als wenn er es schaffen würde.
Ja.
Aber irgendwas stört noch.
Genau. Noch ein Linebacker, den wir draufstehen haben, ist Easton Gibbs. Der wurde vor ein paar Wochen schon mal gecuttet. Jetzt haben die Seahawks ihn vor ein paar Tagen wieder zurückgeholt oder vor einer Woche. Ist dann die Frage, mögen die Trainer ihn vielleicht? Könnte ich mir vorstellen, dass der auch
irgendwie. Ja, kann aber halt auch einfach sein, dass man Tiefe brauchte, weil Jerome Baker nicht mit trainieren kann und man einen Rotationslinebacker fürs Training Camp braucht. Das ist halt das Los von jemandem, der Third String Linebacker.
Dritte oder vierte Reihe, genau. Ja. Apropos dritte oder vierte Reihe, noch ein Linebacker, Patrick O'Connell, so ein bisschen das Preseason-Darling aus dem letzten Jahr. Hat jetzt auch nicht so eine große Rolle gespielt bisher, ne?
Nee, ist auch fraglich, ob der tatsächlich weiterhin da bleibt. Ich glaube, der ist ein bisschen zu leicht.
Ja.
Wir werden sehen.
Dann gehen wir in die Secondary und sind bei Cornerback Artie Burns, auch ein Veteran, der ja meiner Meinung nach so ein bisschen Opfer des Überangebots auf Cornerback sein kann, auch durch die Rookies gerade, die beiden. Ne?
Ja, ich denke auch. Aber dann siehst du halt jetzt schon, wir reden hier noch über einen Cornerback im Practice Squad und ich glaube, wir haben 4 fürs normale Team aufgeschrieben, ne?
Ja.
Also es ist dann schon ein bisschen zusammengeschrumpft worden durch die Michael Jackson Trade, ja. Also es sind jetzt nur noch 5, vorher waren wir 6. 6 ist natürlich ein bequemeres Polster insgesamt als jetzt einer weniger, aber.
Wobei du ja immer noch Kobe Bryant hast, der ja notfalls auch noch.
Ja, genau, der könnte als Cornerback nochmal spielen. Also wir werden's sehen.
Genau.
Okay, weiter.
Dann weiter, ja, da habe ich gar nichts zu stehen. Safety Jonathan Sutherland, wir sind weiter in der Secondary. Ja, hast du noch einen Safety auf dem Practice Squad? Defensive Tackle oder Defensive Line haben wir noch Miles Adams, der ist mittlerweile in seinem 4. Jahr. War auch immer ist immer so im Orbit des Kaders gewesen und ja, wird es meiner Meinung nach auch Richtung Practice Squad schaffen.
Ja, ich fand den immer spannend, aber halt, das wäre ein Rotationsspieler, also kein Starter-Material. Und fürs Training dann vielleicht halt auch wichtig, um einem Starter eine Pause zu gönnen, aber trotzdem genug Linemen da zu haben, um alles durchrotieren zu können. Ja.
Wer auch kein so richtiger Starter ist, gerade so im zweiten Preseason-Spiel jetzt bewiesen, ist Quarterback PJ Walker. Jetzt gehen wir Richtung Offense. Bei anderen Teams, QB-needy Teams, die unbedingt einen Quarterback brauchen, Backup oder so, könnte er, ja, noch nicht mehr ein Starterkandidat sein, aber ein Backup-Kandidat. Ich glaube, ja, den kann man auf dem Practice-Squad parken, aber ja, könnte auch sein, dass der dann nicht lange ist.
Ja, also. Hat mich nicht überzeugt. Wir werden sehen. Okay. Wenn er bleibt, bleibt er halt wirklich, damit die Nummer 3 Offense was zu tun hat. Ja. Aber sonst.
Wide Receiver, Dee Eskridge landet bei uns, wer ihn vermisst hat im Kader. Wir nehmen ihn nicht im Kader auf, wir nehmen ihn im Practice Squad. Hat nie sein Potenzial gezeigt, auch bisher jetzt in der Preseason nicht, meiner Meinung nach. Und ja, wird dann auch da auf dem Practice Squad landen, oder?
Ja, also er war ja eigentlich geplant so für Endarounds oder für Receiver Running oder mal ein paar kurze Bälle, vielleicht auch mal ausnahmsweise ein tiefer Ball, aber also das war eine Idee, das hat mich auch damals als Idee begeistert, aber da ist halt nie was draus geworden, ne?
Ja.
Da ist halt leider Gottes nix. Also
genau. Wir bleiben bei den Wide Receivern, ja, bei den Wide Receivern. Aesop Winston Jr. Hat bisher eine gute Preseason, hat jetzt gegen die Titans auch einen Touchdown gefangen, schönen hohen Moonball von Sam Howell in der Endzone, war wirklich ein super Catch, hat auch mit so die meisten Targets unter den Receivern gekriegt, denke ich, ist auch ein guter Practice-Squad-Kandidat. Ne?
Ja.
Genau.
Also es gibt Leute, die diskutieren ihn halt auch in den 53er und nehmen dafür wen anders
jetzt
raus.
Nicht so.
Ich sehe es auch nicht.
Genau. Ein Hybridspieler, Wide Receiver und Cornerback, Dee Williams, auch undrafted Rookie aus Tennessee dieses Jahr, ist tendenziell ein guter Special-Teamer, auch ein guter Returner, hat da schon einige Shoutouts von den Trainern kassiert. Ich glaube, der ist auch ein Practice-Squad-Kandidat.
Ja, ich denke auch.
Genau. Running Back, der gerade gegen die Chargers im ersten Preseason-Spiel viele Slaps gekriegt hat, ist Kobe Lewis. Auch gerade da, wenn die Seahawks wirklich 4 Running Backs mit ins Roster nehmen, dann wird er auch auf dem Practice Squad landen. Ja, ich habe es hier so stehen, eine Practice Squad-Legende der Seahawks. Tight End Tyler Mabry, siehst du auch, oder?
Der steht, keine Ahnung, schon seit 1000 Jahren auf dem Practice Squad.
Gefühlt. Ich glaube, der ist ja 2 Jahre da, aber gefühlt steht er schon seit 1000 Jahren auf dem Practice Squad, ja.
Ja, also es ist, naja.
Genau. Dann gehen wir noch in Richtung O-Line abschließend. Einmal auf der Guard-Position Sataoa Laumea, Rookie, 2024er Rookie. Hat jetzt bisher in der Preseason kaum Snaps gespielt. Und ja, ich glaube, das wird in der O-Line eng für ihn.
Ja, ist halt, der wurde halt auch als Projekt gedraftet. Also da hat man nicht erwartet, dass der direkt starten kann. Wäre natürlich spannend gewesen, wenn man 2 Rookies auf Guard gehabt hätte. Ob man das jetzt gut spannend oder schlecht spannend findet, ist eine andere Angelegenheit. Aber das ist ein Entwicklungsspieler und da sehen wir bestimmt in den nächsten Jahren irgendwie noch was. Ich glaube, das ist jemand, da hast du mit geplant, dass der in Jahr 3 dann tatsächlich spielt.
Ja. Ein weiterer Hybridspieler, der Guard und Tackle spielen kann in der O-Line, ist McLennan Curtis, der teilweise im Training Camp sogar schon als O-Line Starter diskutiert wurde. Da jetzt aber in den Preseason-Spielen einige kapitale Böcke im O-Line-Spiel drin hatte. Also ich glaube, der geht auch auf den Practice-Squad. Ne?
Ja, also ich glaube, da ging es halt vor allen Dingen darum, dass er sich mit Laken Tomlinson da um den Platz gekabbelt hat. Und wenn man so aus Jets-Kreisen hört, dass die froh sind, dass sie Tomlinson nicht mehr haben, war das vielleicht zu dem Zeitpunkt eine richtige Einschätzung. Kann sein, dass es jetzt komplett anders aussieht und Seattle zufrieden mit dem ist, was Tomlinson gezeigt hat, im Gegensatz zu dem, was sie von Curtis erwarten könnten.
Und dann komplettiert aus unserer Sicht das 16-Spieler-Limit Tackle Raekwon O'Neal, auch ein O-Line-Spieler für die Tiefe.
Ja, und da brauchst du jetzt auch nicht großartig irgendwas zu sagen, oder?
Genau. Ich sage gerade 16-Spieler-Limit, weil die Seahawks können natürlich noch einen 17. Spieler im Practice-Squad straflos mitnehmen. Und das ist ein Kollege, der hier so aus dem deutschsprachigen Raum kommt, für alle, die es interessiert. Daniel, um wen handelt es sich denn da?
Ja, um Max Pircher. Er ist Südtiroler, also deutschsprachig, aber aus einem nicht deutschsprachigen Land. Das kann man so beschreiben, oder?
Genau. Tackle auch, Offensive Tackle.
Genau, Offensive Tackle ist, ich glaube, im März oder sowas oder April zu den Seahawks dazugestoßen. Als IPP-Spieler ist er nun mal nicht, zählt er nicht gegen den 16er Practice Squad, hat einen Extra-Spot frei. Das war ja vorher eine Regelung, was nur ausgewählte Teams machen durften. Mittlerweile, glaube ich, kann jedes Team einen IPP-Spieler aufnehmen. Bedeutet mehr internationale Spieler, die mehr Chancen bekommen. Das ist auch für den heimischen Football eine gute Nachricht. Umso mehr Talente können sich hier beweisen und eventuell den Sprung nach dort drüben schaffen. Wir drücken Max natürlich die Daumen, ja, dass das was wird. Aber wenn man es jetzt mal ehrlich sieht, dann ist es am Ende des Tages doch eher unwahrscheinlich.
Ja, genau. So, wer uns jetzt hoffentlich noch zuhört, nach einer Stunde und 22 Minuten.
Ja, das wird ein schöner Podcast zum Einschlafen,
Jungs. Auf jeden Fall. Also wir haben auch liebliche Stimmen und tun da unser Bestes, euch nicht anzuschreien, sodass ihr auch schön einschlafen könnt und dann hoffentlich alles mitnehmt, was wir euch hier erzählen. ja, haben wir das Roster aus unserer Sicht jetzt, ich sag mal so ein bisschen despektierlich, durchgekaut. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal abschließend ins Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, und was da sonst noch wichtig ist, steht jetzt am 25.08. an, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr. Also ich kann nicht dafür garantieren, dass wir da zumindest auf der Website eine Coverage haben, darüber berichten, über das dritte und abschließende Preseason-Spiel der Seahawks in Seattle diesmal. Das einzige Heimspiel gegen die Cleveland Browns. Ja, wie gesagt, nachts um 4 in der Nacht auf Sonntag. Ich glaube, ja, da werden...
Irgendwer wird sich finden, der die Nacht feiern gehen wollte und dann mit Halbsuff da sitzt und ein paar schlaue Worte
schreibt. Ob das dann so ein guter Text wird, ich weiß.
Aber unterhaltsam wird er.
Unterhaltsam wird er auf jeden Fall, genau. Ja, was man noch vielleicht so rausziehen kann, ist dann die Frage, werden da mehr Starters spielen oder wird es halt das Spiel sein, wo sich gerade die Rookies beziehungsweise die Spieler, die es vielleicht nicht in den oder noch in den 53er-Kader schaffen können, nochmal zeigen können, weil das ist dann so ein bisschen die Roster-Cut-Show, weil apropos Roster-Cuts, am 27.08. Amerikanischer Zeit, das ist der nächste Dienstag, da ist tatsächlich die Deadline für das 53er-Roster in der NFL. Da müssen dann auch die Seahawks ihr 53er-Roster festlegen und dann wissen wir, ob wir das, was wir gerade in den letzten Stunden und 20 Minuten geredet haben, vollkommener Bullshit war oder ob wir so ein bisschen Ahnung haben. Und das Ganze werden wir dann auch im Hinblick auf den nächsten Podcast besprechen. Der wird euch nämlich auch in der nächsten Woche erwarten, weil wir da eben das 53er-Roster besprechen werden.
was dann offiziell ist und nicht von zwei Blitzbieren irgendwie zusammengeklickt wurde.
Hallo, hallo, hallo. Wir haben unseren tollen Roster Simulator benutzt, der mittlerweile auch sogar international Fuß gefasst hat. Also auch da vielleicht nochmal ein kleiner Shoutout an. Ja, jetzt kann ich es ja sagen, an unseren Schwester-Podcast. Also wer sich dieses ganze Gerede, was wir hier machen, einmal auf Englisch anhören will, den verweise ich gerne an die beiden Kollegen Mitch und Josh aus England. Der 12 Talk Podcast ist jetzt seit einigen Wochen der offizielle Podcast der UK Seahawkers.
Genau.
Die Jungs haben es auch richtig drauf. Die haben echt Ahnung und die sind.
Ja, die wissen, wovon sie reden.
Ja, genau. Sind halt auch wirklich oder sind wirklich extrem sympathisch und kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, googelt es einfach mal, schaut auf YouTube. Die streamen ihre Podcasts auch immer live und stellen die dann nachher auch auf sämtliche Podcast-Plattformen. Wie gesagt, 12 Talk Podcast aus UK. Ist jetzt mit uns so ein bisschen verbandelt. Wie gesagt, ist jetzt auch offizieller Podcast der UK Seahawkers. Und den habe ich letztens mal unseren Roster Simulator empfohlen. Und der Josh, der das so ein bisschen, ja, ich sag mal, hauptamtlich macht, quasi der Max Branding der UK Seahawkers, der fährt da voll drauf ab. Und die werden nächste Woche, glaube ich, werden die auch eine Folge machen, wo die komplett unseren Roster Simulator nutzen werden, um sich ihr Roster zusammenzubauen. Und ja, kann ich nur sehr empfehlen. Und damit eine schöne Überleitung in unsere Verabschiedung. Daniel, es war mir ein Fest. Wir haben jetzt auch lange geredet.
Und richtig, ich lasse die Leute gehen mit einem kleinen Schmankerl.
Okay, hau raus.
Ja. Ich weiß nicht, ob das sonst noch irgendwer mitbekommen hat. Ich springe jetzt quasi in die Preview vom ersten Regular-Season-Game.
Ach du Schande.
Und zwar, pass auf, haben die Broncos, namentlich Sean Payton, bestimmt, dass Bo Nix starten wird in Woche 1.
Also die Seahawks gewinnen.
Genau. Okay. Also ich persönlich freue mich sehr auf die Byron Murphy Show.
Okay, und ich freue mich darauf, dass uns dieses überbordende Selbstvertrauen dann vollkommen um die Ohren gehauen wird, wenn die Seahawks in der ersten Woche gegen Bo Nix verlieren.
Ich lasse mir das von dir nicht totreden. Das
ja. Ich bin da auch zuversichtlich, aber ja, so mit den Pferden und dem Kotzen, ne, das kennt man halt. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche, sind gespannt auf die Roster-Cuts, die jetzt anstehen und verabschieden uns wie immer mit einem saftigen Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.